Ja, ihr Lieben, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, wieder mal hier unter euch zu sein in Chemnitz. Und die Geschwister in Waldenburg haben mir auch ganz herzliche Grüße aufgetragen, die ich euch ausrichten soll. Ja, ich möchte die heutige Stunde unter die Überschrift stellen vom Wert des Wortes Gottes. Das wird kein schwergewichtiger Vortrag werden. Vielmehr will ich euch einfach etwas von meinen Erfahrungen und Eindrücken zu diesem Thema erzählen. Seit einiger Zeit lesen wir in der Bibel nach dem Bibelleseplan Vollkorn von Andreas Ebert. Da geht es natürlich auch große Stücke durch das Alte Testament. Dabei stoße ich immer wieder auf Probleme, das Alte Testament zu verstehen. Nicht nur im Alten Testament, aber da besonders. Man kennt so vieles nicht. Die Umgebung, die Lebensumstände, die Kultur, die Religion und so weiter. Manchmal macht der Text Zeitsprünge in ein paar Worten über Generationen hinweg, also über Jahrzehnte. Da soll man dann noch schlau draus werden. Und außerdem ist das ja alles 2000, 3000 Jahre her. Gibt es nichts Wichtigeres, keine wichtigeren Anliegen, mit denen wir kämpfen müssen, als das? Müssen wir uns noch damit rumplagen? Kennt ihr solche Gedanken? Aber wir haben nun mal uns auf die Sache eingelassen und haben angefangen zu lesen. Da haben wir doch bald gemerkt, dass das streckenweise ganz interessant und sogar richtig spannend ist. Manchmal haben wir auch weitergelesen, weil wir uns gefragt haben, ja, und nun, was ist denn aus der Sache geworden? Auch wenn man manches nicht versteht, ist es doch oft spannend. Doch eins bleibt, es gibt oft mehr Fragen als Antworten. Wahrscheinlich muss ich es erst auch wieder neu lernen, das Alte Testament zu lesen. Ich möchte an vielen Stellen Einzelheiten wissen, die eben nicht dastehen. Zum Beispiel haben wir gelesen von Lea, der ersten Frau Jakobs, die er eigentlich gar nicht haben wollte. Sie wurde ihm ja regelrecht buchstäblich untergejubelt. Da steht, sie hatte ausdruckslose Augen. Ja, was? War sie blind? Andere Übersetzungen sagen, sie hatte ein blödes Gesicht. Na, wurscht. Und das steht in der Bibel. Was ist denn das? Er wollte ihre Schwester, die Rahel. Von ihr wird geschrieben, dass sie sehr hübsch war. Schade, dass es damals noch keine Selfies zu machen gab. Nun, ich glaube, dass Gott uns genau das hat aufschreiben lassen, was wir wissen sollen. Und was er für nebensächlich hält, das steht eben nicht da. Da muss man es lernen, aus dem richtigen Blickwinkel auf das Wort, die Botschaft zu schauen und versuchen zu verstehen, was da steht und nicht auf dem herumhacken, was eben nicht da steht. Das Ganze erweist sich durchaus als interessant. Und wir haben dabei etwas gemerkt, was ich eigentlich kaum beschreiben kann. Etwas ganz Eigenartiges. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Wir merken, von dem Wort geht Kraft aus. Das ist etwas ganz Einzigartiges und Einmaliges. Das macht kein anderer Text in keiner Zeitung und in keinem Buch. Auch wenn ich manches nicht verstehe, spüre ich eine Kraftwirkung aus dem Wort, die mich anregt, über Gott zu staunen, ihn zu loben und ihm zu vertrauen, auch dort, wo ich die Zusammenhänge nicht verstehe. Ich musste an dieser Stelle an das Wort aus Johannes 1, Vers 1 denken. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Wie soll man das noch beschreiben? Das Wort war Gott. Das ist unheimliche Kraft. Das ist unbeschreibliche Intelligenz. Das ist gewaltige Energie. Das ist Schöpferkraft. Das Wort gehört auf die Seite Gottes, nicht auf die Seite der Schöpfung. Es war schon vor der Schöpfung. Ist das nicht gewaltig? Ich hatte gesagt, dass es Staunen, Loben und Vertrauen auslöst. Eine Frage: Wo brauche ich denn Gott vertrauen? Da, wo ich Bescheid weiß und den Weg kenne? Oder dort, wo mir mulmig ist, vielleicht sogar unheimlich und ich Angst habe? Da wird mir wieder deutlich, Gottes Wort ist eben etwas ganz anderes als jedes andere Buch der Welt. Ich sage ganz bewusst und betone Gottes Wort. Wir lesen die Bibel im Glauben und getragen vom Heiligen Geist als Gottes Wort. Wir merken, Gottes Wort ist auch Information, ist Botschaft, aber vor allem ist es Kraft. Es ist geistliche Nahrung für die geistliche Komponente in uns. Der Mensch besteht ja bekanntermaßen aus Leib, Seele und Geist. Es gibt Leute, die lesen die Bibel ohne Glauben und ohne Heiligen Geist, als Geschichtsbuch oder als Sammlung von Anekdoten. Da entfaltet sich keine Kraft. Paulus schreibt sehr treffend an dieser Stelle, wie das ist, wenn jemand ohne Glauben und ohne den Heiligen Geist die Bibel liest. In 1. Korinther 1, Vers 18. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Was ich damit sagen will, ist, Gottes Wort ist vielleicht sogar weniger Information als vielmehr Kraftquelle für den geistlichen Teil in uns. Ja, Gott kommt zu uns in seinem Wort. Das muss auch nicht zwangsläufig aus der Bibel sein. Das kann auch aus der Predigt sein. Dabei muss der Prediger noch nicht einmal vor mir stehen. Gott wirkt durch sein Wort, auch wenn es zum Beispiel von einer Aufzeichnung kommt. Wir erleben das immer wieder mal, wenn wir, meistens beim Frühstück, eine Predigt von Hans-Peter Reuer oder von Johannes Hartl anhören. Kennt die jemand? Ja, schön. Leider hat Gott den Hans-Peter Reuer schon 2013 zu sich geholt. Und Johannes Hartl ist so gefragt bei großen Konferenzen, dass wir ihn kaum einmal zu uns bekommen werden. Aber das ist auch nicht so schlimm. Es gibt auf sermon.de zum Beispiel oder YouTube sehr viele Aufzeichnungen. Und die treffen immer wieder ins Schwarze. Das heißt, die Predigten sind genauso berührend, wie wenn der Prediger selbst im Raum stünde. Das heißt, die Kraft liegt im Wort, nicht in der Person. Sie ist nur Werkzeug. Der Urheber ist der Heilige Geist. Ich will damit nur auf einen Schatz an guter Botschaft hinweisen, den es gibt und der wohl viel zu wenig genutzt wird. Und noch etwas ganz Sonderbares fällt mir auf. Wenn es darum geht, mich auf Gottes Wort einzulassen, sei es Bibel lesen oder Predigt hören. Ich habe überhaupt kein Problem damit, zum Beispiel nach dem Frühstück 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeitung zu lesen. Will ich aber das im Bibelleseplan angegebene Kapitel lesen, muss ich erstmal noch schnell aufs Klo. Unterwegs sehe ich etwas herumliegen, was ich schon gestern wegräumen wollte. Und unterm Tisch liegen Krümel, die auch gleich weggefegt werden müssen. Und so weiter. Womöglich klingelt dann noch das Telefon. Das kann so lange gehen, bis dann ein dringender Termin so nah ist, dass fürs Bibellesen einfach echt keine Zeit mehr ist. Kennt ihr das auch? Wie kommt denn das? Da muss doch etwas oder jemand sein, der das mit aller Macht verhindern will, dass ich mich unter Gottes Einfluss begebe. Das oder der weiß offensichtlich, wie wirkungsvoll diese Kraft Gottes ist. Sonst würde es oder er sich ja nicht so ins Zeug legen. Ihm muss viel daran liegen, dass wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, nur nicht mit Gott. Alexander Gard hat das mal in einer Anekdote so beschrieben. Der Teufel hat einmal bei einer Vollversammlung seiner Dämonen ihre Hauptaufgabe so genannt: Wie können wir die Menschen daran hindern, den Sinn des Lebens bei Gott zu finden? Sie dürfen auf keinen Fall nach Gott fragen, also lenkt sie ab. Lenkt sie ab von allem, was gut, was göttlich und heilig ist. Beschäftigt sie mit den unwichtigen Dingen des Alltags. Denkt euch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen. Verleitet sie, dass ihnen keine Zeit bleibt. Sie müssen ununterbrochen mit Kleinkram beschäftigt werden. Sie dürfen nicht zum Nachdenken kommen. Sie müssen kaufen, kaufen, kaufen. Dazu brauchen sie Geld. Geld und nochmal Geld. Ihre Gedankenwelt soll allmählich vergiftet werden. Überschwemmt sie mit oberflächlichen Dingen, mit Werbung, dummen Zeitungen. Überflutet sie mit Reizen wie Katastrophen, Skandalen, neuesten Trends, Schnäppchenangeboten und solchen Dingen. Sagt der Jugend, dass sie alles mitnehmen muss, was sich einem bietet. Macht sie süchtig nach allem, was Spaß macht, nach dem nächsten Kick. Die Liste geht noch ein ganzes Stück weiter so. Und sie endet mit dem Satz: Haltet sie davon ab, über sich oder die Menschen ernsthaft nachzudenken. Sie sollen alle ihre Lebenszeit verschwenden für unwichtige, leblose, zeitliche Dinge, damit das Kostbarste, was es gibt, zum Teufel geht. Geschenkte Lebenszeit. Eine erfundene Geschichte, aber, wie ich meine, mit sehr viel Wahrheitsgehalt. Aber es gibt eine Macht, die stärker ist, und wir stehen auf ihrer Seite. Es ist die Macht, die im Namen Jesus liegt. Im Namen Jesus liegt die Macht, alle List des Bösen abzuwehren. Alle ihre Macht gründet sich auf Sünde, und Jesus hat den Anspruch der Sünde an uns überwunden, abgegolten am Kreuz auf Golgatha. Das haben wir auch in der ersten Stunde schon eindrucksvoll auch in seinem Wort gelesen und uns daran erinnern lassen. Das war eine sehr schöne Zeit. Dankeschön. Nach seiner Auferstehung sagte er, Jesus: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Im Namen Jesus liegt die Macht, alles Böse zu überwinden. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich bin gar nicht gegen Unterhaltung, Entspannung, Spaß und fröhlich feiern. Auch nicht gegen moderne elektronische Medien. Aber wir haben die Verantwortung, Maße festzulegen und Akzente zu setzen an den richtigen Stellen. Im Prinzip wollte ich nur so viel sagen, dass wir die meiste Zeit des Tages den weltlichen Einflüssen ausgesetzt sind, die meistens entmutigend und deprimierend sind. Das lässt sich nicht ändern, aber wir müssen Gegengewichte setzen. Wenn sich ein Kind Gottes die ganze Zeit nur dem Einfluss des Teufels aussetzt, dann geht das auf die Dauer nicht gut. Das wird Spuren hinterlassen. Vielleicht bin ich ein bisschen drastisch, aber die Sache schönreden ist noch schlechter. Wir müssen Gegengewichte setzen im Namen Jesu, wo wir die Kraft Gottes aus seinem Wort auf uns wirken lassen. Wir haben diese Kraftquelle. Wir haben diese Kraftquelle. Wie wunderbar. Auf den Punkt gebracht, im Wort Gottes lernen wir Gott kennen. In der Schöpfung können wir Gottes unvorstellbaren Ideenreichtum, seine Genialität und seine Größe erahnen in seinem Wort, in Jesus, dem fleischgewordenen Wort. In seinem Wort lernen wir seinen Charakter kennen. In Apostelgeschichte 13, Vers 26 steht: Liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams und ihr, die ihr Gott fürchtet, uns allen hat Gott die rechte Botschaft gesandt. Uns allen hat Gott die rechte Botschaft gesandt. Das heißt, Gott hat die Brücke zu uns gebaut. Oder Psalm 119, Vers 104 und 105. Durch dein Gesetz werde ich klug und ich hasse jeden krummen Weg. Dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Sein Wort ist Leuchte und Licht. Das heißt, es ist Orientierung. Es schafft freien Blick auf das eigentliche Ziel. Oder schon ganz weit vorn, 1. Mose 1, Vers 14 und 15. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels und so weiter. Und dann ganz am Schluss steht des nächsten Verses: Und es geschah also. Also Gott sprach und es geschah. Er ist der Schöpfer mit gewaltiger Macht. Und er hat auch das letzte Wort. Ja, Gott kennenlernen, wie er ist. Und aus dem Kennenlernen kann eine Liebesbeziehung werden. So wie das bei jungen Leuten geht. Wenn sich ein Junge und Mädchen begegnen und Gefallen aneinander finden, dann wollen sie so oft wie möglich zusammen sein. Sie wollen sich besser kennenlernen, lassen sich aufeinander ein. Oft entsteht daraus eine Liebesbeziehung, die ein ganzes Leben lang hält. So ähnlich wünscht sich das Gott mit uns. Nur eben nicht zeitlich, endlich, sondern bis in Ewigkeit, in seine Herrlichkeit. Wir, die wir zwar noch in der Welt leben, in dieser Welt leben, aber nicht mehr von der Welt sind, sollten unser Leben dementsprechend gestalten und die Kontakte zu unserem Vater im Himmel immer enger knüpfen. Das war das, was ich euch einfach mal so als Erfahrung erzählen wollte. Amen.